Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir fragen, wie bleibt unsere Stadt lebenswert, jetzt und in Zukunft? Heute sprechen wir über ein Thema, das so gut wie alle Hamburgerinnen und Hamburger täglich beschäftigt. Wie kommen wir eigentlich durch unsere Stadt? Zu Fuß, mit dem Rad, im Bus, in der Bahn oder doch im Auto? Und was bedeutet der Begriff Verkehrswende für die Hansestadt? Immer mehr Fahrradstreifen entstehen, Autos werden aus Teilen der Innenstadt verdrängt, die U5 wird gebaut. Und wer bestimmt eigentlich, wie der öffentliche Raum genutzt wird? Ich spreche heute mit zwei Menschen, die Hamburgs Mobilität aus zwei unterschiedlichen Perspektiven kennen. Wir sind zu Gast bei Agnes Tjag, Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg. Seit 2020 verantwortlich für eine der ambitioniertesten Mobilitätswenden in Deutschland und ausgewiesener Fahrradfan. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Agnes.
Tja, moin.
Und Professor Dr. Jörg Knieling, Professor für Stadtplanung und Regionalentwicklung an der HafenCity-Universität Hamburg. Ein führender Mobilitäts- und Stadtforscher, der die Verkehrswende wissenschaftlich begleitet und einordnet, was Wandel für Menschen, für Viertel und für die ganze Stadtgesellschaft bedeuten. Herzlich willkommen, Jörg.
Ja, vielen Dank.
Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Denn Mobilität und Energie hängen enger zusammen, als viele denken. Wer mit Bus, Bahn oder E-Bike fährt, bewegt sich klimafreundlich. Wer sein Auto lädt statt tankt, braucht sauberen Strom. Und wer erst gar nicht fahren muss, weil die Stadt gut geplant ist, der spart am meisten. CO2 und Geld. Heute treffen wir uns ausnahmsweise mal nicht im historischen Energiebunker in Wilhelmsburg. Stattdessen sind auch wir mal mobil unterwegs und zeichnen diese letzte Folge der ersten Staffel in der Verkehrsbehörde in der Innenstadt auf. Agnes, vom Energiebunker aus schaue ich immer erstmal mit meinen Gästen in Richtung Stadt. Sie erzählen dann erstmal, was ihnen ins Auge fällt. Heute ist der Ausblick ein anderer, deshalb starten wir auch anders. An welchen Gebäuden bleibt dein Blick denn hängen, wenn du morgens auf dem Weg in die Verkehrsbehörde bist?
Oh, an welchen Gebäuden ist gar nicht so einfach, weil als Fahrradfahrer man jetzt immer noch das Privileg hat, so ein bisschen die Umgebung noch wahrzunehmen. Man ist einfach langsamer unterwegs, weiß nicht, mit so 15 km/h im Schnitt, als wenn man mit einem Auto fährt. Und da ist es eher so, dass ich sozusagen, wenn ich mein kleines, enges Revier da so verlasse, Viertel verlasse, dann fahre ich erstmal noch in so einer Fußgängerzone fahrradfrei. Das ist mal total nett, weil ich so im Park fahre und dann fahre ich erstmal über so Hoppel, Kopfstein, Pflaster, Pisten. Und dann komme ich auf die Max-Brauer-Allee. Und so bei der Max-Brauer-Allee denke ich, Mensch, was für ein schöner Fahrradweg. So von der Straße getrennt, schön breit und so. Und dann bin ich relativ schnell bei dem anderen Bunker, nämlich bei dem Feldstraßenbunker. Und der fällt dann so eigentlich erst so richtig ins Auge, weil den kannst du einfach nicht übersehen, ne? Und der ist deswegen schön, weil der jetzt einmal so ein Hütchen oben drauf hat mit dem Park und weil da so viel spannende Dinge drin sind. Und wie so ein Bunker versteckt er den auch so ein bisschen. Also das ist das, was mir in den Blick fällt morgens.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz genau, in alten Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg verstecken sich mittlerweile oder sind sehr präsent auf dem Dach sehr, sehr spannende Dinge, Begrünung oder eben auch erneuerbare Energien wie in Wilhelmsburg. Aber jetzt zu dir, Jörg, du beobachtest Städte und ihre Entwicklung aus der Forscherperspektive. Wenn du auf Hamburg schaust, entweder hier aus dem Fenster oder auch etwas größer gedacht, was fällt dir denn ins Auge, wenn es um Mobilität und die Nutzung des öffentlichen Raums geht?
Ja, wie in vielen Großstädten wird auch in Hamburg sehr deutlich, dass der öffentliche Raum stark vom Auto geprägt ist. Dass wir gerade in den Wohnquartieren, das sehen wir nicht nur morgens, sondern eigentlich auch insbesondere abends, wenn alle nach Hause gekommen sind, der öffentliche Raum von parkenden Autos geprägt ist. Und wir aus der Sicht der Stadtplanung sehen öffentlichen Raum eigentlich als eine Lebensqualität, wo wir uns treffen, wo man spielen kann, wo man kommunizieren kann, also viele Möglichkeiten hätte, die durch diese starke Parklast letztlich blockiert sind. Und so gesehen ist auch in Hamburg das sicherlich weiterhin eine Riesenherausforderung, wie man den öffentlichen Raum stärker nutzbar macht für das Leben in der Stadt.
Da haben wir ja hier den Experten sitzen. Agnes, du bist seit 2020 Verkehrssenator. Jörg hat jetzt gerade schon über die Herausforderungen gesprochen, die der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit sich bringt. Wie kann man das denn überhaupt schaffen, alle Perspektiven, die da eingenommen werden sollen, überhaupt zu berücksichtigen? Und vielleicht gleich in der gleichen Antwort, wo steht Hamburg diesbezüglich? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und wenn ja, wie weit schon? Oder sind wir eigentlich noch ziemlich weit entfernt vom Ziel?
Also Kann man alle Perspektiven einnehmen? Ja. Kann man alle Perspektiven befriedigend unterbringen in einem öffentlichen Raum? Nein. Sondern jede Straßenplanung geht ja immer im Prinzip von Hauskante zu Hauskante in der Stadt und na, da passt nicht alles hin. So. Und deswegen muss man Abwägungsentscheidungen treffen und diese Abwägungsentscheidungen, ich finde, die gehen nach ein paar Grundprinzipien, zum Beispiel der fließende Verkehr, und zwar sowohl der Bus-, Fahrrad- als auch Autoverkehr, geht eigentlich aus meiner Sicht immer eher vor dem ruhenden Verkehr. Oder das Thema in Hamburg ist, wir haben eigentlich in jeder Straße Bäume und wir wollen auch in jeder Straße Bäume. Das ist sozusagen quasi ein Identitätsmerkmal unserer Stadt. Und deswegen, man kann nicht alle Interessen unterbringen. Und jetzt ist die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das denke ich auf jeden Fall. Das sieht man auch in den Zahlen. Wir haben einfach mehr Radverkehr, wir haben mehr Busverkehr, wir haben weniger Autoverkehr in den letzten 6 Jahren. Wo stehen wir auf diesem Weg? Ich würde sagen, für eine deutsche Stadt sind wir gerade relativ schnell unterwegs. Wenn wir das jetzt ganz international tun, auch wenn wir das auf die europäische Ebene tun, dann ist das schon so, dass das in einigen Ländern natürlich auch weiterentwickelt ist, wenn sie jetzt über die Mobilitätswende reden. Ne? Und da meine ich vor allen Dingen, und das ist sehr interessant, sehr wirtschaftlich entwickelte Städte. Also wenn wir nach Paris gucken, eine sehr schnelle Entwicklung. Wenn wir nach Amsterdam gucken, ehrlicherweise schon eine sehr lange Entwicklung, über 50 Jahre. In Kopenhagen auch seit über 50 Jahren eine entsprechende Entwicklung. Wien auch schon sehr, sehr lange im ÖPNV-Ausbau. Und daran merkt man, es gibt zwar so die einzelnen ganz schnellen Entwicklungen, aber es ist vor allen Dingen wichtig, dauerhaft eine Zufriedenheit herzustellen oder eine Mehrheit herzustellen für diese Entwicklung und sie immer weiterzumachen, weil so eine Entwicklung kann auch schnell abbrechen mit anderen politischen Mehrheiten. Und deswegen, wir sind ganz gut unterwegs für eine deutsche Stadt. Im europäischen Vergleich würde ich sagen, eher so im Mittelfeld.
Da bin ich mal gespannt, wie du das einschätzt. Agnes hat jetzt gesagt, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs, Jörg. Wie ordnest du denn die Hamburger Mobilitätspolitik der letzten Jahre ein? Und was macht eine erfolgreiche Verkehrswende eigentlich aus und woran scheitert sie häufig?
Also wenn man die letzten Jahre in Hamburg sieht, dann würde ich dem zustimmen, dass Hamburg hier einen sehr guten Weg eingeschlagen hat, weil man sich einfach mit der Frage auseinandersetzt, wie könnte eine andere Mobilität in der Stadt aussehen und auch entsprechende Schritte eingeleitet hat. Das sieht man an allen Ecken, gerade im Bereich Radverkehr ist wirklich sehr viel gemacht worden. Man kommt halt von einem sehr schlechten Ausgangsniveau. Hamburg galt lange Zeit als eine fahrradunfreundliche Stadt. Und so gesehen ist es wirklich enorm, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ich glaube, dass dadurch die Qualität der Infrastruktur und damit auch die Nutzerfreundlichkeit, die ja ganz entscheidend ist, auch Fragen von Sicherheit deutlich verbessert werden konnten. Auch im ÖPNV, würde ich sagen, ist Hamburg auch durch die Neubauprojekte, die geplant sind, auf einem sehr guten Weg. Das braucht halt immer seine Zeit. Diese Projekte sind ja sehr langfristig, das ist aber auch ganz klar. Aber das sind mutige Schritte und da sind enorme Mittel mobilisiert worden, auch gebunden worden für die nächsten Jahre. Das ist ein Riesenerfolg, denn da geht es ja immer um Fragen, für was wird das Geld ausgegeben? Und da ist jetzt viel freigemacht worden für den ÖPNV, eine sehr gute Entwicklung. Klar, wenn man international guckt, ich habe gerade diese Städte zuletzt alle besucht, so gesehen ganz interessant. Ich komme gerade aus Paris Anfang März und da ist es wirklich auffällig, der Mut an der Seine einen Straßenzug ganz dicht zu machen und zu sagen, okay, das ist jetzt keine Autostraße mehr, sondern da wird flaniert, da wird Fahrrad gefahren. Und das war natürlich auch ein Konfliktthema. Aber man hat sich dort in die Richtung bewegt und damit eine große Stadtqualität geschaffen. Also in dem Sinne, Stadt erlebbar zu machen, Stadt nutzbar zu machen. Und ich erinnere mich noch an Paris vor 30 Jahren. Da habe ich damals mal gesagt, ich war übrigens mit dem Fahrrad unterwegs. Und da guckten mich andere an und sagten, das ist vielleicht lebensmüde, was du da machst. Das ist heute ganz anders. Und das sieht man auch in anderen Städten wie Wien oder Amsterdam, die angesprochen wurden. Und Kopenhagen ist für uns ja immer unser provozierendes Vorbild. Aber ich glaube, da gibt es eine Menge Punkte, die jetzt mit der neuen Radverkehrsstrategie hier in Hamburg auch angegangen worden sind. Also auf einem guten Weg, würde ich sagen, in den Bereichen. Aber es ist nach wie vor sehr viel zu tun. Und ich würde auch sagen, dieses, was Andis gesagt hat, dass möglichst viele dahinter stehen müssen, das ist immer noch eine große Aufgabe, dass man also wirklich die Stadtgesellschaft mitnimmt, um es nicht in diese, sagen wir mal, Entweder-Oder-Situation zu bringen. Da müssen wir noch dran arbeiten.
Das war für uns auch ganz spannend, als wir mit dem Stadtrat von Kopenhagen gesprochen haben. Da hat so ein bisschen der Vertreter, ich will mal sagen, der dortigen CDU, der hat da nicht dran gezweifelt, dass man Radwege bauen sollte. Aber so gar nicht. Und diese Unterstützung braucht man natürlich, um das am Ende des Tages dauerhaft durchhalten zu können, weil es einfach langwierig ist, so eine Stadt umzubauen. Es sei denn, man hat so eine Situation wie in Paris, das ist sehr besonders, aber es ist eben auch in Paris nur der innere Teil der Stadt Paris. Das muss man immer wissen. Es geht um eine Fläche, die so groß ist wie der Ring 2 in Hamburg etwa. Und wenn man jetzt nur den betrachtet, könnte man da sicherlich auch andere Dinge machen.
Da bin ich mir sicher. Aber noch einmal zurück zu dir, Jörg, weil du gerade gesagt hast, du bist ja auch selber unterwegs und schaust dir international Städte im Vergleich an. In der Vorbereitung habe ich über genau diese Städte gelesen, die ihr jetzt auch referenziert habt. Amsterdam, Paris, Kopenhagen. Gibt es denn vielleicht noch eine Stadt, die du unlängst besucht hast oder mit der du dich beschäftigt hast, die eigentlich auch international als Vorbild taugt, aber die wir noch gar nicht so auf dem Zettel haben?
Naja, gut, auf dem Zettel sind auch andere Städte. Also nehmen wir zum Beispiel Oslo, ist eine Stadt, die gerade im Bereich der E-Mobilität, Norwegen insgesamt, uns weit voraus sind. Also dort ist E-Mobilität eigentlich der Standardfall, während wir immer noch mit kleinen Zulassungsraten kämpfen. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall auch gerade mit Blick auf die erneuerbaren Energien ein ganz großes Vorbild, wo es sich lohnt zu schauen, wie das dort gelungen ist und ob man da nicht quasi mehr erreichen kann in dem Bereich. Also das nur als ein Beispiel. Insgesamt die skandinavischen Städte sind sehr interessant. Die haben in den letzten Jahren da viel gemacht. Auch Helsinki, Stockholm kann man damit anführen.
Die Elektrifizierung unserer Mobilität gilt als Schlüssel, um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Hamburg zählt bundesweit zu den Städten mit der höchsten E-Auto-Quote. Die Zahl der Ladevorgänge an städtischen Ladesäulen steigt stetig an. Für das Jahr 2025 verzeichnete die HENW Mobil, eine Tochter der Hamburger Energiewerke, rund 1,4 Millionen Ladevorgänge an ihren über 2000 Ladesäulen. Das sind rund 15% mehr als im Vorjahr. Im Januar 2026 hat HENW Mobil zudem den Betrieb der HVV Switch-Ladepunkte in Hamburg übernommen. Switch verbindet Carsharing- und ÖPNV-Angebote an über 200 sogenannten Switch-Punkten in der Stadt. Bis Mitte 2027 sollen im Rahmen der städtischen Ausbauziele durch HENW Mobil hunderte weitere Ladepunkte errichtet werden. Im Fokus stehen zusätzliche Ladepunkte in Wohn- und Mischgebieten sowie neue Standorte zum Laden am Zielort, etwa beim Einkaufen oder Sport. Entlang wichtiger Verkehrsachsen wird das Netz weiter verdichtet. Auch die Hamburgerinnen und Hamburger können künftig mitwirken. Über die neue Website der HENW Mobil können ab sofort Standortvorschläge eingereicht werden. An den städtischen Ladesäulen können die Angebote von mehr als 50 Ladestromanbietern genutzt werden. Der Ladestromanbieter ist frei wählbar, Preise und Konditionen legen die Anbieter selbst fest. Zusätzlich gibt es ein Angebot zum Spontanladen der HENW Mobil ohne Registrierung. Der Erfolg der Elektromobilität in Norwegen wird übrigens der Band Aha zugeschrieben, weil sich deren Sänger ganz, ganz massiv schon sehr früh für Elektromobilität eingesetzt hat. Aber wir haben jetzt schon über Fahrräder gesprochen und auch über Autos. Dann sollten wir natürlich auch über den ÖPNV sprechen. Agnes, ein Satz, der für viele Diskussionen sorgt: Das Deutschlandticket ist eine Tarifrevolution. Hamburg hat mehr Deutschlandtickets im Umlauf als zugelassene Autos. Was bedeutet das denn wirklich für die Verteilung der genutzten Verkehrsmittel?
Wenn Menschen, die Politiker sind, Sonntagsreden halten, dann sagen sie häufig, der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat der Mobilität. Und in Wahrheit stimmt das häufig gar nicht. Wenn man sich das anguckt, beispielsweise, woran würde man das messen? Und dann könnte man zum Beispiel messen, was wird mehr gefahren jeden Tag? Also wo legen die Menschen in einer Stadt mehr Kilometer zurück? Das ist auch in Hamburg noch im Auto als im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr, wobei wir 2023 das erste Mal die Situation haben, dass der öffentliche Nahverkehr, das Fahrrad und zu Fuß gehen, mehr Personenkilometer pro Tag quasi transportiert hat, wenn man das so sagen kann, fürs zu Fuß gehen, als im Auto transportiert worden sind. Das war quasi so ein erster Gamechanger. Und das zweite, wo man es messen könnte, ist, gibt es eigentlich mehr Autos oder mehr Nahverkehrstickets? Und es gibt in Hamburg tatsächlich mehr Menschen, die ein Abo haben, als angemeldete Fahrzeuge. Und insofern haben wir so ein bisschen so einen Schritt zu, der öffentliche Nahverkehr ist tatsächlich auch ein Rückgrat für viele Menschen oder für die Mehrheit der Bevölkerung auch geschafft. Und das hat natürlich ein Thema der Akzeptanz dieses Verkehrsmittels, weil der öffentliche Nahverkehr hat eigentlich nur eine Daseinsberechtigung, für die Menschen in der Stadt da zu sein, sie vernünftig zu transportieren.
Beim Thema Akzeptanz muss ich natürlich auch besonders an die Akzeptanz von Fahrradfahren denken. Der Ausbau der Fahrradinfrastruktur ist auch immer wieder ein Streitthema, unter anderem deshalb, weil Parkplätze wegfallen, weil Fahrspuren verengt werden und Anwohner protestieren. Wie hältst du das eigentlich aus und wie überzeugst du Menschen, die das Auto eben nicht aufgeben wollen?
Na, es ist so, dass ich glaube, dass wenn wir einmal die Debatte, die ist in Deutschland völlig verquer. Wir müssen die Debatte eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen. Und zwar ist das so, die Frage ist ja, wie schaffen wir eine möglichst gute Mobilität für die Menschen einer Stadt? Und wenn man das jetzt für Hamburg mal sieht, ist das so, wir haben seit dem Jahr 2000 etwa 200.000 Einwohner mehr und 19% weniger Autoverkehr auf unseren Stadtstraßen. Und das führt doch dazu, dass die Menschen, die Auto fahren wollen oder auch müssen, und davon gibt es eine ganze Menge, also auch mit Betonung auf müssen, besser durch die Stadt kommen, dass nicht diese 200.000 Menschen mehr, ehrlicherweise eher sowas wie 20% mehr Autoverkehr machen. Was meinst du, wie das hier im Stau stehen würde? Und deswegen ist die Mobilitätswende, ja, und der Bau von einem Fahrradweg, nicht von einem Fahrradweg, aber von einem Radwegenetz, auf dem viel mehr Menschen Fahrrad fahren, entlastet doch die Straßen. Und wenn wir das begreifen, dass das kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander, dann sind wir einen Schritt weiter. Aber leider ist die Debatte in Deutschland da und auch in Hamburg nicht immer an diesem Punkt.
Dann wenden wir uns doch mal an den Wissenschaftler diesbezüglich. Jörg, Studien zeigen, dass insbesondere junge Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner immer seltener ein eigenes Auto besitzen. Und gleichzeitig hat Agnes ja auch gerade ausgeführt, wird das Auto wahrscheinlich auf längere Zeit nicht komplett aus dem Stadtverkehr als Verkehrsmittel verschwinden. Nehmen wir mal Stichworte wie Carsharing, autonome Flotten, eine andere Art des Lieferverkehrs. Wie schätzt du das ein? Werden in Zukunft weniger Menschen ein Auto besitzen, aber Autos eben weiterhin eine bedeutende Rolle im Stadtverkehr spielen? Und was bedeutet das dann eigentlich für die Stadtplanung?
Also wenn wir uns Städte anschauen, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass wir in Zyklen und in längeren Phasen denken müssen. Wie lange sind denn unsere Städte durch Autos geprägt? Und wie lange gibt es Städte? Es sind einige Jahrzehnte letztlich, wo wir diese massive Autoprägung haben. In 30, 40 Jahren, was lange Zeiträume sind, sehen unsere Städte meines Erachtens nach deutlich anders aus. Das kann zum einen tatsächlich damit zusammenhängen, dass in den Innenstädten gerade auch junge Leute heute gar nicht mehr diese Autoorientierung in dem Sinne haben, andere Mobilitätsformen an Bedeutung gewinnen. Das sehen wir auch heute schon. Die ganzen Sharing-Angebote mit den mobilen Fahrgeräten, es sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die in der Stadt herum, Roller, Scooter und so weiter, werden von den jüngeren Generationen völlig selbstverständlich genutzt. Auch das Carsharing, das ist quasi in die DNA, in Fleisch und Blut übergegangen, dass man einfach rausgeht und sich etwas über seine App sofort ordert und freischaltet. Das ist eine ganz andere Mobilität. Das ist auch eine ganz andere Notwendigkeit, ein eigenes Fahrzeug zu haben. Und damit könnte es gelingen, dass diese 23 Stunden Parkzeit eines Autos entfallen, weil diese Fahrzeuge viel mehr in Bewegung sind und weniger Standfläche, weniger Ruhezeiten halt quasi damit haben. Also die Stadt der Zukunft könnte ganz anders aussehen. Für die Stadtplanung eröffnet das ungeahnte Möglichkeiten, weil wir plötzlich Räume gewinnen, die wir wieder für das Leben in der Stadt nutzen können, für Austausch, auch für sogenannte dritte Orte, wie wir heute sagen, also wo man jenseits von eigener Wohnung, von Arbeitsort sich trifft, wo man miteinander reden kann, wo man Bewegung, Spiel hat. Dinge, die heute ins Private zurückgedrängt sind und damit für die Stadtgesellschaft auch Stadt viel attraktiver machen. Das ist auch so ein Mehrwert, wie Agnes sagt, den man letztlich deutlich machen muss. Es geht nicht gegen das Auto, aber es geht darum, Lösungen zu finden, wie wir die Stadt wieder mit mehr Qualität versehen. Und dazu kann diese Mobilitätswende hervorragend beitragen. Also quasi ein positiver Effekt, den jeder leisten kann, indem er sein Auto vielleicht in Richtung Sharing abschafft oder kein Auto benötigt und sich auf andere Mobilitätsformen konzentriert. Und natürlich insbesondere auch auf den ÖPNV oder auf Rad- und Fußverkehr.
Ich wohne in Ottensen, da gab es mal ein Modellprojekt. Das haben wir natürlich als Anwohnende sehr, sehr genossen. Aber bleiben wir einmal kurz beim Auto, denn ein wesentlicher Faktor ist ja schon auch, dass die Autos, die es gibt, halt Elektroautos sind oder werden. Agnes, seit Jahren können Elektrofahrzeuge in Hamburg kostenlos parken, eben als Anreiz für verstärkte E-Mobilität. Diese Regelung läuft Ende des Jahres aus. Wird sie verlängert?
Also es ist so, dass wir dürfen diese Regelung nur machen, weil der Bund sagt, du darfst sie machen. Und der Bund hat bisher gesagt, das läuft Ende 26 aus. Das ist das sogenannte Elektromobilitätsgesetz. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der Bund ein neues macht und was dann da genau drin steht. Und wenn wir das dann wissen, also noch wissen wir das nicht, dann können wir uns auch entscheiden, ob die Regelung weiterläuft. Wir haben ein bisschen die folgende Herausforderung an der Stelle, dass wir können dort bisher Autokennzeichen mit einem E privilegieren, aber E heißt nicht Elektroauto, sondern kann auch heißen Plug-in-Hybrid. Und wir haben jetzt im Vergleich zu Norwegen noch relativ geringe Zulassungszahlen. Tatsächlich sind aber bei den Neuzulassungen in Hamburg schon weit über 40% der Fahrzeuge mit so einem E-Kennzeichen ausgestattet. Aber es ist eben auch nicht reine E-Fahrzeuge. Und wenn wir die Wachstumsraten angucken und wenn wir jetzt die Energiekrise aktuell angucken, die wir auf dem Ölmarkt haben, dann sehen wir, dass wir wahrscheinlich eher bei 60, 70, 80% der Neuzulassung sind. Und dann haben wir natürlich so ein Thema, wo wir uns fragen müssen, wir können ja nicht jedes Fahrzeug privilegieren. So. Und deswegen war mein Petitum an den Bund zu sagen, er möge bitte auch differenzieren zwischen Plug-in-Hybriden und rein E-Fahrzeugen, weil irgendwann wird jede Privilegierung, die als Anreiz gedacht ist, auslaufen müssen. Und das würde uns erlauben, es leichter nach vorne zu verlängern. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Bund uns da so vorlegt.
Da bin ich mal gespannt, Jörg, wie du das siehst. Hältst du solche Maßnahmen wie das Gratisparken eigentlich für gute Maßnahmen, um die Elektrifizierung der Mobilität voranzutreiben?
Wie gesagt, es sind Anreizmaßnahmen in einer gewissen Phase, um erstmal so einen Schwellenwert zu erreichen. Und da ist es auf jeden Fall nötig, Anreize zu schaffen. Wenn dieser Schwellenpunkt irgendwann erreicht ist, dann läuft die Umstellung von alleine, dann ist es gar nicht mehr nötig. Aber deshalb sind solche Anreizmaßnahmen in dieser Form oder andere Privilegierungen in einer gewissen Phase auf jeden Fall sinnvoll.
Dann werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Agnes, in amerikanischen Städten wie San Francisco oder Phoenix, da fahren Robotaxis bereits autonom durch den Stadtverkehr, oft natürlich elektrisch betrieben. Wann werden wir sowas in Hamburg sehen? Gibt es bereits konkrete Pläne oder Pilotprojekte für autonomes Fahren in der Stadt?
Also es ist so, dass wir das ja im Prinzip sehen, allerdings noch mit FahrerInnen drin. Das ist Moja beispielsweise. Wir haben mit FreeNow auch, oder FreeNow by Lyft, einer Hamburger Firma oder einer ehemaligen Hamburger Firma, jetzt aufgekauft durch Lyft, auch ein Projekt vereinbart, wo wir sagen, okay, die sollen damit auch loslegen. Und ich denke, es werden auch weitere Firmen kommen, die hier tatsächlich autonom fahren wollen. Es gibt allerdings in der ganzen EU noch kein, das nennt man Level 4, also wenn der Fahrer aus dem Auto raus ist, Level 4 zugelassenes Fahrzeug, weil die Regulierung und der Regulierungsrahmen hier höher ist als in Amerika. Ich denke aber, dass wir tatsächlich Mitte nächsten Jahres die ersten dieser Fahrzeuge sehen. Da sind verschiedene Firmen auf gar nicht so schlechten Weg und dann werden die auch sehr schnell hier sein.
Jörg, wie siehst du diese Entwicklung?
Aus Sicht der Stadtplanung ein interessantes Konzept, insbesondere wenn es verbunden werden kann, auch mit Sharing-Ansätzen, also mit Mitfahrmöglichkeiten, weil das einfach die Anzahl der Pkw reduzieren kann und damit mehr die Fahrzeuge einfach mehr in Bewegung sind. Und warum nicht als autonomes Fahren? Dadurch ist gegenüber dem, sagen wir mal, dem Buskonzept, also dem mit vorhandenem Fahrer, das dann auch eventuell eine günstigere Variante.
Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Jörg, du hast jetzt eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass man plötzlich ja mehr Räume in der Stadt wieder frei hat, wenn Autos ein bisschen aus der Stadt zurückgedrängt werden. Vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter denken. Verkehrswende ist auch Kulturwende. Wie verändert sich denn das Verständnis von öffentlichem Raum, wenn Straßen nicht mehr primär als Autoparkplatz oder Fahrbahn gedacht werden? Was kann da entstehen? Kannst du uns da konkrete Beispiele geben? Wie verändert das das Miteinander eigentlich?
Naja, schau mal, du hast es angesprochen, Ottensen macht Platz. Das ist ja ein Projekt, was mal aus einem Forschungsprojekt der HCU entstanden ist, interessanterweise. Und heute als Freiraum Ottensen quasi weitergeführt wird in so einem Stadtteil. Können solche autobefreiten oder reduzierten Räume einfach eine ganz andere Form von Miteinander auf diesen ja auch knappen Flächen, die zwischen den Gebäuden sind, schaffen und damit auch, weil du Kultur ansprichst, das Miteinander der Menschen stärken. Wir reden heute viel davon, dass wieder mehr miteinander gesprochen werden muss, dass man sich mehr miteinander auseinandersetzen muss. Dafür sind öffentliche Räume nötig und deswegen ist es so schade, muss ich sagen, wenn wir diese wertvollen öffentlichen Räume einfach mit einer Nutzung versehen, die sie blockieren. Und das ist das Parken von Autos. Also so gesehen ist es für die Stadt einfach wertvoll und für alle, die dort wohnen, wenn wir Lösungen finden, wie wir gerade in den verdichteten Quartieren die öffentlichen Räume wieder einerseits frei bekommen und andererseits, wir haben ja noch andere Aspekte, wir haben den Klimawandel, wir haben in so Stadtteilen wie Ottensen Hitze im Sommer, da geht es um Klimaanpassung, um Grün, auch das sind Qualitäten, die wir dann in solche Räume reinbringen können, die heute nicht möglich sind, weil einfach zu wenig Fläche da ist.
Und das Gute ist, wenn ich kurz sagen darf, Freiraum Ottensen beginnt im April. Also die Umbaumaßnahmen haben jetzt ja lange auf sich warten lassen, aber jetzt geht's auch wirklich los.
Ich freue mich ganz persönlich sehr drauf.
Sehr schön.
Ich würde gerne nochmal zum Status von Hamburg zurückkommen, denn wir haben vorhin über Paris gesprochen. Die waren da etwas radikaler und haben einfach den ersten Fahrstreifen an der Seine sozusagen gesperrt. Jörg und Agnes, du kannst bestimmt gleich darauf auch nochmal Bezug nehmen. Mhm. Aber ist Hamburg mutig genug?
Na, man kann es ganz gut sehen in der Corona-Phase. Da haben wir solche Fahrstreifen. Wir haben in der Hafen City plötzlich den einen Fahrstreifen, der gesperrt wurde und für Bus und Fahrrad verfügbar ist, in einer luxuriösen Form jetzt, weil er sehr breit ist damals. Also ideal. Und wir haben das auch an anderen Stellen. Wir haben auch das Experiment mit dem Jungfernstieg, was sich positiv entwickelt hat durch die Umgestaltung. Da haben wir auch einen Raum, wo man das sehr gut sehen kann. Wo ich als Stadtplaner insgesamt sagen würde, dass wir im Mobilitätsbereich stark mit diesen Experimenten arbeiten sollten, um einfach, das war ja auch bei Ottensen der Fall, auszuprobieren, zu zeigen, was passiert eigentlich, wenn man einen Raum verändert? Ist es wirklich so dramatisch? Ich erinnere mich noch an die erste Phase des Jungfernstiegs, wo Vertreter aus dem Handel in der Innenstadt im Grunde genommen an die Wand gemalt haben, dass die Innenstadt deswegen untergeht. Das ist meines Erachtens nach absurd. Die Innenstadt gewinnt, die Aufenthaltsqualität gewinnt, der Ort gewinnt, dass Menschen dorthin kommen und dann auch die Innenstadt erleben. Und das sieht man auch bei anderen Räumen. Also so gesehen würde ich sagen, dass hier durch solche Verfahren viel möglich ist und wir da weiter dran intensiv arbeiten sollten.
Agnes, wir haben jetzt schon über Ottensen gesprochen. Mhm. Gibt es noch so ein Mutmach- oder Appetitmach-Projekt auf Mobilitätswende, was du uns gerne noch beschreiben möchtest?
Naja gut, es sind ja schon verschiedene genannt worden, ne? Jungfernstieg und vielleicht auch das zur Einordnung. Also das ist nicht Paris in der Geschwindigkeit, aber Berlin ist ja in der Friedrichstraße damit gescheitert. Und also in Deutschland würde ich sagen, oder dann auch in Europa ist irgendwo so in der Mitte. Und das hat ja geklappt, auch innerhalb von 5 Jahren mit einem vollständigen Umbau. Das ganze Thema, also ich sag mal, früher war das undenkbar, dass es einen Radstreifen auf der Reeperbahn gegeben hat. Es ist so, dass wenn man jetzt zum Beispiel in Altona die Luise-Schröder-Straße nimmt, da haben wir 3300 Quadratmeter tatsächlich in Siegelt, 50 neue Bäume gepflanzt. Diesen Grünzug Neues Altona heißt da, das ist da, wo dieser Bunker drin steht, tatsächlich da über diese Straße rübergezogen. Ich finde persönlich ehrlicherweise das interessanteste und auch mutigste Projekt ist die Steinstraße. Die Steinstraße war ganz lange in meinem ganzen Leben eigentlich diese innerörtliche Entlastungspiste für die Ost-West-Straße. Und genauso, die hieß ja damals auch nicht Willy Brandt oder Ludwig-Erhard-Straße, sondern Ost-West-Straße. Also genau diese Funktion, kommen von Ost nach West und dazwischen guckst du nichts an. Und das wird eine Allee werden mit 50 neuen Bäumen, nur Bussen, Taxen und Mojas in der Mitte, ordentlichen Radwegen, Aufenthaltsqualität, Fläche. Die Domstraße wird richtig unterbrochen werden, der Hammerburgplatz wird, weiß ich nicht, 40% größer, es wird sozusagen in Siegel. Das ist schon eine ganz tolle Veranstaltung, die man da gerade sieht. Aber wir sehen auch andere Orte, die viel, also der ist auch herausfordernd, aber wir sehen eben auch Themen, beispielsweise, ich weiß nicht, der Barmbecker Stern, das ist diese riesige Kreuzung, die am Barmbecker Markt, ich glaube Ecke Dehnheide ist der, das ist so ein richtig großes Ding, der kriegt jetzt auch mal eine ordentliche Fahrradführung beispielsweise, oder dass wir jetzt den Harvestehuder Weg fertig gebaut haben und die Hohenfelder Bucht, also auf der anderen Seite da, wo der Kanu-Polo-Verein ist. Das sind schon Orte, die haben sich deutlich verändert in Hamburg. Und das Interessante ist, wenn sie dann einmal fertig sind, dann denken alle, es war immer so. Aber war nicht immer so. Also es hat sich schon deutlich verändert.
Tatsächlich fahre ich bestimmt 2x in der Woche durch die Luise-Schröder-Straße und ja, im Moment blühen da auch wieder die Blumen und es fällt mir auch schwer, mich daran zu erinnern, wie das eigentlich früher aussah, aber es ist jetzt immer ein Hochgenuss, da als Fahrradfahrerin durchzufahren.
Und auch, wenn ich das nur kurz sagen darf, ich meine, das ist ja ein soziales Erhaltensgebiet, ne, und war im Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung, also es war schon so ein Gebiet, wo die Stadt gesagt hat, ich gebe noch ein paar mehr Extramittel, um das ein bisschen angenehmer für die Menschen zu machen. Und es ist doch so viel besser geworden, auch für die Anwohner. Es ist nicht nur für die, die da durchfahren, die Radfahrer, sondern auch für die Menschen, die in den Cafés sitzen, die da wohnen. Die haben wirklich von einem Autobahnzubringer der End-60er Jahre so hin zu einer vernünftigen Ort. Das war wirklich eine 200-prozentige Aufwertung.
Jörg, Agnes hat gerade gesagt, es ist doch schon so viel besser geworden. Das ist sicherlich wirklich richtig, aber es geht natürlich immer noch ein bisschen besser. Wenn du dich festlegen müsstest auf eine Maßnahme, eine ganz konkrete Handlung, die Hamburgs Mobilität am stärksten voranbringt und gleichzeitig, pass auf, sozial gerecht und klimafreundlich ist, welche wäre das und warum?
Was für eine einfache Frage. Ich will es mal so angehen. Meines Erachtens nach ist ein Thema, was die Mobilitätswende in den nächsten Jahren weiter belasten wird, der Interessenausgleich zwischen den sehr zerstrittenen und konfrontativ sich gegenüberstehenden Interessen. Ich würde als Maßnahme hier benennen, eine Art Mobilitätsforum einzurichten. Also den Versuch tatsächlich, die verschiedenen Interessen, so antagonistisch sie momentan sich entgegenstehen, in so einem Forum zusammenzuholen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir den begonnenen Pfad mit großem Engagement weiterführen können, um zu verhindern, was Agnes am Anfang sagte, dass bei einem politischen Wechsel eventuell Dinge wieder zurückgefahren werden oder dass überhaupt wegen einer Stimmungslage der Rückhalt verloren geht, weil wir müssen diese Mobilitätswende mit dem Engagement weitertreiben im Sinne der Stadt. Und es ist eigentlich schade, wenn das so parteipolitisch oder auch Lobbyisten orientiert quasi aufgerieben wird. Ein Mobilitätsforum wäre ein Ort, wo man um die guten Lösungen ringt. Das heißt nicht, dass der Senat dann gebunden wäre an die Entscheidung, aber dass man einfach versucht, diesen Interessen, ich will nicht sagen Ausgleich, aber zumindest den Interessen, die Interessenaushandlung zu institutionalisieren über so ein Forum. Da gibt es gute Erfahrungen mit solcher Art von Foren in unterschiedlicher Form. Und ich denke, das könnte vielleicht dazu beitragen, in Hamburg die Situation nochmal positiv zu begleiten.
Vermutlich wären zwei Plätze in diesem Forum auf jeden Fall schon mit euch besetzt. Agnes, weil die Frage so einfach war, stelle ich sie dir natürlich auch noch mal zum Schluss. Diese eine Maßnahme, die du vielleicht jetzt noch nicht durchkriegst, aber was schwebt dir da vor?
Ich habe natürlich eben schon ein bisschen drüber nachgedacht und ich sag mal so, ne, also für die Antriebswende, und das ist für das Klima am wichtigsten, ist interessanterweise meines Erachtens der größte Booster, muss man schon fast sagen, die Krise am Golf. Das ist die Modelle für die Autos der Antriebswende sind da und man muss sich jetzt damit beschäftigen. Dieses Land muss sich jetzt damit beschäftigen. Für die Mobilität in Hamburg ist die U5 mit Abstand das wichtigste Projekt, weil es am meisten verändert. Und für die Neugestaltung des öffentlichen Raums ist momentan die Steinstraße, der Burchardplatz und die Domachse, aber vor allen Dingen die Steinstraße sind alle so dicht beieinander, die spannendsten Punkte, die man sich geben kann.
Leider sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Ich bin gespannt, wie das sein wird, falls wir uns in einigen Jahren nochmal in dieser Konstellation zusammensetzen und drüber sprechen, was bis dahin passiert ist. Hier machen wir erstmal einen Punkt und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wie gesagt, du hast ein Forum gefordert. Jörg, drüber reden hilft auf jeden Fall immer. Schön, dass ihr da wart.
Das ist hier auch ein Forum, Christina.
Ja, sehr schön. Danke.
Was war das für ein vielschichtiges, ehrliches und inspirierendes Gespräch über die Zukunft der Mobilität in unserer Stadt? Mit unserem Verkehrssenator Agnes Tjerks und dem Mobilitätsforscher Professor Jörg Knieling. Ich glaube, was heute deutlich wurde, die Verkehrswende ist kein Technikprojekt. Sie ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert Mut, Dialog und vor allem die Bereitschaft, öffentlichen Raum neu zu denken. Für alle. Und jetzt an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wat nu? Wie kommt ihr durch Hamburg und was wünscht ihr euch von der Mobilität eurer Stadt in 10 Jahren? Schreibt uns eure Ideen und teilt diese Folge gern mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Darüber hinaus, mit dieser Folge beschließen wir diese Staffel von Hamburg Wat Nu. Wir freuen uns, wenn ihr uns euer Feedback schickt, damit wir eure Anregungen und eure Kritik für die Planung einer möglichen zweiten Staffel berücksichtigen können. Die Zukunft dieser Stadt liegt uns am Herzen. Schließlich ist Hamburg die schönste Stadt der Welt. Für alle bisherigen E-Mails, die wir erhalten haben und alle, die hoffentlich noch kommen werden, möchten wir uns herzlich bedanken. Und natürlich fürs Zuhören. Ich habe von allen Gästen, die diesen Podcast bereichert haben, jede Menge gelernt und freue mich auf die Zukunft in dieser wunderschönen Stadt. Und ihr hoffentlich auch. Bleibt in euren Herzen und Köpfen schnell, rücksichtsvoll und mobil. Dieser Podcast wird wie immer gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.